Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Gemeinsam wollen wir mit euch die drei biblischen Texte des 22. Sonntags im Jahreskreis etwas in den Blick nehmen. Das tun wir zu zweit. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin.
Und ich bin auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Als Christen haben wir uns nicht nur irgendwann in unserem Leben zum Christensein entschieden, sondern wir haben uns damit auch zu einer Lebensweise entschieden, beziehungsweise uns die Frage gestellt, wie verhalten wir uns in dieser Welt als Christen? Und beides spielt in den drei Lesungen des kommenden Sonntags eine gewichtige Rolle und darüber reden wir jetzt.
Und ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr jetzt die letzten Folgen auch eifrig gehört habt, bevor wir natürlich ausgehen. Wir werden doch tatsächlich heute mal mit dem Hebräerbrief, also mit der zweiten Lesung, beginnen. Denn in den letzten Wochen gab es immer wieder Anklänge daran oder Versuche, uns zum Teil auch mit schwierigen Bildern, wenn wir an die letzte Woche denken, uns zum Durchhalten im Glauben zu bewegen. Der Autor des Hebräerbriefs möchte die Gemeinde, die Christen, an die er schreibt, motivieren, an ihrem gewählten Glauben festzuhalten. Und im heutigen Text geht es mal nicht so sehr ums Durchhalten, sondern es geht darum, was uns denn in Aussicht gestellt wird, wenn wir uns für diesen Christglauben entscheiden.
Und ich wollte jetzt fast sagen, es ist wieder eine wunderbare Verheißung, aber es ist nicht der Ton einer Verheißung von einer Zukunft, die fern vor uns liegt, sondern der Hebräerbrief motiviert uns in unser Leben hineingesprochen, ins Jetzt hinein, wenn er in Vers 22 sagt: Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem.
Die Formulierung ist hier ganz ins Aktiv gesetzt. Ihr seid vielmehr schon hinzugetreten. Ja, also das heißt, das ist schon passiert. Der Autor des Hebräerbriefs erinnert daran, dass sich diejenigen, an die er schreibt, schon entschieden haben, Christen zu werden. Und weil sie sich entschieden haben, haben sie auch einen Ausblick auf das, was kommt, beziehungsweise schon ansatzweise da ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Bild, wenn hier vom himmlischen Jerusalem die Rede ist. Wir hatten ja viel mit dem himmlischen Jerusalem auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder zu tun, dem Ausblick am Ende. Und hier wird dieses Jerusalem als Stadt des lebendigen Gottes beschrieben.
Was ja auch ein schönes theologiegeschichtliches Bild ist. Jerusalem ist ja bis heute eine reale Stadt. Auch im heutigen Kontext mit ihren realen Problemen. Aber bereits im Alten Testament fängt die Idee an, diesen Ort, wie er theologisch genannt wird, auch der Ort, wo wirklich Ruhe für das Volk Israel zu finden ist, umgestaltet in eine zukünftige Vision. Ein Jerusalem, das vom Himmel kommen wird oder was im Himmel zu finden ist und endlich die versprochene Ruhe dem Volk und der Menschheit gewähren wird.
Wobei, ob es so ruhig ist, kann ich noch gar nicht sagen, denn irgendwie klingt es auch ein bisschen nach Getümmel. Es heißt dann nämlich ja noch, da sind Tausende von Engeln zu einer festlichen Versammlung. Und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen treten wir hinzu und so weiter und so fort, zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten. Also da werden ganz, ganz viele Leute herbeigerufen, könnte man sagen, benannt, mit denen wir dann in diesem himmlischen Jerusalem sind. Eigentlich klingt es wie ein riesengroßes Fest.
Genau, da klingt auch ein bisschen schon das Evangelium vom letzten Sonntag an, von dem großen Festmahl, was dahinter verschlossener Tür passiert. Jetzt sind wir sozusagen bei diesem Festmahl drinne, mit den Engeln, mit allen Heiligen, große Freude herrscht. Und das ist nicht ferne Zukunft nochmal, sondern ja, wir leben in dieser Welt, sagt uns der Hebräerbrief schon, in dieser Feststimmung im himmlischen Jerusalem, weil wir sind hinzugetreten zu dieser Feststimmung.
Jetzt hat der Vers 22 ja begonnen mit: Ihr seid viel mehr hinzugetreten. Das klingt schon so, als wäre das irgendwie ein Teil einer Gegenüberstellung. Und ihr habt das natürlich direkt richtig rausgehört. Es gibt nämlich davor die Verse 18 und 19 auch an diesem Sonntag. Und so sehr diese Verse 22 folgende uns eben in Aussicht stellen, was schon begonnene Gotteserfahrung für uns Christen ist, schaut der erste Teil dieser Hebräerbrieflesung zurück auf andere Formen von Gotteserfahrung, nämlich auf die Gotteserfahrungen Israels.
Und da wird der Alttestamenter direkt sauer. Ja, alle Bilder werden angespielt. Wunderbare Bilder von Theophanie, wie wir sie in Exodus 19 bis 20 und Deuteronomium 4 bis 5 lesen können. Dieser unglaublich befreiende Moment für Israel, wo sie nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai ankommen und ihrem Gott begegnen. Dort werden sie den großen Bund schließen mit ihrem Gott. Vielleicht eines der wichtigsten Momente der Heilsgeschichte Israels. Aber der Hebräerbrief benutzt hier nur die ganzen Bilder, die so ein bisschen abschreckend wirken, was auch im Text angelegt ist. Begegnung mit Gott ist erstmal auch ein Schrecken, der erfahren wird. In vielen Motiven von Gewitterstürmen, Feuern etc. Aber der Hebräerbrief blendet komplett die Idee der Begegnung mit Gott aus und sagt erstmal, guck mal, die Israeliten, die mussten durch diesen Schrecken durchgehen. Ihr müsst diesen Schrecken in dieser Welt jetzt nicht erfahren, sondern ihr seid schon im großen Lobpreis im himmlischen Jerusalem.
Das ist sicher eine Schwäche dieser Sonntagslesung, wenn man das mal so sagen darf, dass hier sehr schachbrettartig zwei Gotteserfahrungen in ihrer Art und Weise gegenübergestellt werden. Die alttestamentliche, die hier so rausgepickt wird, als wäre es vor allen Dingen eine Gotteserfahrung, die auch immer die Distanz zwischen Gott und seinen Geschöpfen irgendwie nochmal deutlich macht. Das sind sehr abstrakte Bilder, die hier nochmal benannt werden, obwohl wir ja auch wissen, dass es auch sehr konkrete Gotteserfahrungen im Alten Testament gibt. Und im Neuen Testament diese Idee, und das kommt natürlich ganz aus der Perspektive des Briefs, die Leute zum Glauben weiterhin zu motivieren, in dem zweiten Teil hier der Lesung, wo es um sehr personale Erfahrungen geht, die eben diese Gemeinde, diese Glaubenden machen und auch weitermachen dürfen.
Wir hatten ja vorhin schon Anfang von Vers 22 zitiert. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hinzugetreten. Und dieser Vers 23, der darauf folgt, ist ja eine lange Aneinanderreihung, wohin man überall hinzutritt. Und jetzt, im Gegensatz eben zu diesem alttestamentlichen Verweis, ist ganz klar gesagt, ihr tretet zu Gott selbst. Ihr tretet vor Gott. Der wird Richter genannt. Eigentlich auch ein Grund, nochmal kurz zusammenzuzucken, aber nicht für den Hebräerbrief. Der geht direkt weiter und sagt, ja, ihr seid nicht nur zu Gott hinzugetreten, eben, sondern ihr seid auch zum Mittler eines neuen Bundes hinzugetreten, eben zu Jesus, der ja für euch im Sprech des Hebräerbriefes der hohe Priester ist, der am Altar Gottes Fürsprache für euch hält.
Der Autor des Hebräerbriefs möchte noch einmal uns motivieren, dabei zu bleiben, aber indem er uns in Aussicht stellt, was passiert. Und diese personale Gotteserfahrung, die Till auch gerade nochmal benannt hat, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die macht er ein bisschen durch die Blume hier zum Ausgangspunkt für das, was dann eigentlich kommen muss. Und das ist auch die Linie für uns für diesen Sonntag. Denn wenn ich aus dieser personalen Gotteserfahrung heraus, aus dieser personalen Beziehung zu Jesus Christus heraus lebe, dann mich also entschieden habe, hinzuzutreten, dann muss irgendwie diese personale Beziehung auch sich in meinen Entscheidungen widerspiegeln. Es geht um die Haltungen, die mit meinem Glauben verbunden sind. Und das ist etwas, weil ich es selbst gewählt habe, woran ich glaube, wähle ich quasi auch die Haltungen, mit denen ich durchs Leben gehe.
Oh, das ist die perfekte Überleitung hinüber ins Buch Sirach, beziehungsweise zur ersten Lesung, die wir am Sonntag hören. Denn am Anfang des Buches Sirach geht es um die Frage der Gottesfurcht. Und interessanterweise, entgegen der ersten Vermutung, wird Gottesfurcht sehr, sehr stark definiert über unser Verhalten gegenüber anderen Menschen. Wir sind da bei Sirach 3 am Sonntag. Und im Kontext von 3 und 4 gibt es drei Beispiele, wie Gottesfurcht gelebt wird. Sie wird innerweltlich gelebt im Verhältnis zu den Eltern, im Verhältnis zu den Hilfsbedürftigen und unter dem großen Begriff der Demut, wie ich mich eben generell gegenüber anderen Menschen verhalte.
Der Begriff Demut scheint irgendwie ziemlich aus der Mode geraten zu sein, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil damit eigentlich nicht verbunden ist in erster Art und Weise. Ich, so wie es hier steht, demütige dich, ja, also mach dich selber klein, sondern eigentlich bedeutet Demut eher zu wissen, es gibt immer einen Größeren und dieser eine Größere ist Gott zuallererst einmal. Und aber weil ich weiß, es gibt immer einen Größeren, ja, zu dem ich aufschaue, zu dem ich strebe, zu dem ich mich verhalte, hat das auch etwas damit zu tun, wie ich mich eben in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen verhalte. Es bedeutet vor allen Dingen, sich nicht selbst als den Nabel der Welt oder den Mittelpunkt der Welt zu begreifen.
Das wird wunderbar formuliert direkt in Vers 18 am Sonntag. Da ist genau dieser Punkt. Was ist Demut? Und da empfiehlt Jesus Sirach uns, je größer du bist, also umso mächtiger, umso bedeutender, umso anerkannter du bist, umso mehr demütige dich. Also mache dir immer gewiss, du bist doch klein im Angesicht Gottes. Es hilft dir im Leben nicht, dich zu überheben.
Was ich super finde, ist, dahinter steckt ja eigentlich auch das Grundbild, du musst dich nicht selber ständig in die Höhe heben, weil du ja eigentlich schon in die Höhe gehoben bist durch dein Verhältnis zu Gott. Also wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du an einen Gott, der die Hochmütigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht, so wie es im Magnificat besungen wird. Und das ist ja auch, nimmt ja auch alttestamentliche Vorlagen auf. Also wenn ich an so einen Gott glaube, dann muss ich mich ja selber nicht mehr ständig in den Mittelpunkt stellen, nicht ständig künstlich erhöhen. Ich darf vertrauen, ich bin schon groß bei Gott und das ist das Entscheidende.
Und das wird ganz, ganz konkret, wenn wir jetzt in Vers 29 gucken. Ein wunderbarer Vers. Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken. Und das Ohr des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen. Uns wird nahegelegt, also lasst euch belehren, hört auf andere. Geht davon aus, dass ihr von jemand anderem was lernen könnt. Und das ist eine demütige Haltung. Wenn man eben sagt, nein, ich bin nicht der Mächtige, ich weiß nicht alles, sondern von außen kann ich belehrt werden wirklich. Im Kontext von dem Kapitel 3 bei Sirach ist es eben auch die Tora, auf die man hören soll und anerkennen soll, da ist Weisheit zu finden. Wenn ich mich dieser Weisheit positiv unterordne, werde ich eben glücklich in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott.
Nicht nur in meiner Beziehung zu Gott, das ist ja das Interessante und das verbindet dann gleich auch die erste Lesung mit dem Evangeliumstext. Eigentlich haben wir so ein bisschen Ratgeberliteratur hier diesen Sonntag am Start. Ja? Also jeder, der das gut findet, kommt richtig auf seine Kosten diesen Sonntag. Denn der Vers 17, mit dem diese erste Lesung am Sonntag startet, der spricht eigentlich gar nicht von meiner Gottesbeziehung, sondern von meinen sozialen Bezügen. Da heißt es tatsächlich, Kind, bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen. Da geht es also sogar darum, dass ich bei den anderen Menschen eine besondere Achtung mir erwerbe, indem ich selber erstmal bescheiden bin.
Bevor wir das Thema weiter besprechen und gleich mit dem Thema ins Evangelium springen, will ich vielleicht noch zum Ende der ersten Lesung vielleicht so einen Vorschlag machen, der das ganze Thema der Demut und gerade das, was Jesus Sirach hier sagt, vielleicht noch besser greifen lässt. Christelle, du hast ja eben schon gesagt, der Begriff der Demut ist ein bisschen unpopulär heute geworden. Es gibt aber auch die schöne Tradition im Judentum, dass genau das, was Jesus Sirach in seinem dritten Kapitel beschreibt, in eine schöne Wortwerdung geführt hat. Denn Leute, die sich heute mit der Tora beschäftigen und große Tora-Lehrer sind im Judentum, die nennen sich nicht Tora-Lehrer, sondern sie nennen sich Schüler der Tora. Und genau das, diese Umkehrung, demütig zu sein, ich kann immer noch etwas lernen. Ich kann mich klein machen. Und gerade wenn ich mich klein mache gegenüber der Frage einer anderen Person zum Beispiel, dann kann ich davon etwas lernen. Gerade im Verhältnis, im demütigen Auftritt gegenüber anderen, habe ich Chancen, noch viel über mich und über andere zu lernen und eben auch mich in meiner Gottesbeziehung zu festigen.
Mit dem Stichwort Haltung hast du schon die perfekte Brücke geliefert, um jetzt auch in den dritten Text, also das Evangelium des Sonntags, hinüberzuspringen. Wir sind im 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums und Jesus ist zu Gast am Sabbat in dem Haus eines führenden Pharisäers und zwar zum Essen. So. Und es heißt dann noch, da beobachtete man ihn genau. Kleine Pointe, Jesus beobachtet auch alles ziemlich genau, was da vor sich geht. Das werden wir in diesem Sonntagsevangelium feststellen können. Es geht hier um Haltungen des Eingeladenseins, des Gastseins und des Gastgeberseins und die Frage, was ist eigentlich die sinnvollere oder die bessere Haltung? Und oder welches Verhalten wähle ich in einer der beiden Rollen? Und wir haben zwei Antworten, die uns präsentiert werden. Die erste Antwort hat etwas mit dem sozialen Umfeld zu tun. Auch da geht es ähnlich wie in der ersten Lesung nochmal darum, dass es für mich eine Steigerung von Anerkennung mit sich bringt, je nachdem, wie ich mich verhalte. Und die zweite Antwort, die ist tatsächlich auf meine Gottesbeziehung hin ausgelegt. Es verändert auch etwas in meiner Gottesbeziehung, je nachdem, wie ich mich verhalte.
Jetzt steigen wir direkt mal in die Szenerie ein, weil man sich es wunderbar vorstellen kann. Jesus ist also eingeladen zu dem Gastmahl. Und wir müssen uns vorstellen, Jesus steht sozusagen ein bisschen an der Seite und sieht, wie alle so versuchen, den besten Platz für sich zu sichern. Und genau in diese Situation hinein spricht er sein Gleichnis.
Er sieht, wie sich die Menschen verhalten und erstmal, wie sich die Gäste verhalten, die offenbar sich nach Möglichkeit erstmal den Ehrenplatz aussuchen. Ja, also da ist eine lange Tafel, es gibt keine Platzkärtchen offenbar. Und dann ist die Frage, wo setze ich mich hin? Und schnell nimmt man sich den besten Platz. Man will ja mittendrin sein bei den besten Gesprächen, möglichst nah am Gastgeber und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, naja, also wenn du jetzt irgendwie zu einer Hochzeit kommst, da wird es jetzt eben gleichnisartig, dann nimm dir nicht den besten Platz. So.
Und warum? Und jetzt kommt die schöne sprichwörtliche Weisheit, die man mitnehmen kann. Es ist nämlich besser, und das finden wir bereits im Buch der Sprichwörter, wirklich im Alten Testament, als auch bei griechischen Autoren, ist es nämlich besser, wenn du auf den Ehrenplatz gerufen wirst, als dass wenn jemand sagt, ja, nee, da kommt noch jemand Wichtigeres als du. Könntest du mal bitte Platz machen?
Letzteres würde ja auf jeden Fall auch zu einer sehr, sehr peinlichen Situation führen. Auch das sagt Jesus hier. Du wärst beschämt, ja, und müsstest auf den untersten Platz. Also, wenn du irgendwo hinkommst, dann wähle lieber den unteren Platz und lass dich lieber nach oben auf einen besseren führen. Das sorgt, und das finde ich total schön hier von der Perspektive, das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Das ist also wirklich eine soziale Perspektive, die hier erstmal aufgemacht wird. Aber es wäre natürlich nicht Jesus, wenn er daraus nicht einen allgemeingültigen Sinnspruch kreieren würde.
Den finden wir wunderbar ausgedrückt in Vers 11. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
So weit, so gut. Das ist tatsächlich auch eine Folgerung, die wir auch aus anderen Teilen des Evangeliums so oder so ähnlich kennen. Jetzt aber noch ein zweiter Schritt.
Und den Übergang zum zweiten Schritt finde ich interessant, weil nochmal, lasst uns ganz kurz vorstellen, was da passiert. Er redet ja im Angesicht derer, die sich eben noch um die Ehrenplätze gestritten haben. Also die kriegen sozusagen eine knallende Ohrfeige hier. Bumm. Und jetzt wendet er sich dem Gastgeber zu der Person, die Jesus eingeladen hat. Und da gibt es einen anderen Ton, einen werbenden Ton. Also der Ton verändert sich ein bisschen, aber auch da geht es weiter um das Thema.
Jesus sagt zu diesem Gastgeber, wenn du jetzt also irgendwie ein Essen gibst, ja, dann lade nicht, und das ist jetzt das Entscheidende, lade nicht deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder die reichen Nachbarn ein. Ja, sonst laden sie auch dich wieder ein und es wird dir vergolten. Also lad nicht die ein, bei denen die Einladung zu einer Gegeneinladung führt, wo es nur so ein Wechselspiel und ein Hin und Her zwischen den Reichen und den Schönen und den Wichtigen am Ende ist. Sondern, sagt Jesus, lade die ein, die du eigentlich erstmal nicht mal mehr wahrnimmst.
In einem ersten Schritt könnte man dem Gastgeber auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dadurch, dass du Jesus eingeladen hast, bist du schon auf dem richtigen Weg. Machst keinen Mächtigen, keinen Freund, keinen, von dem du was zurückerwarten kannst, sondern das kann richtig schief gehen, wie wir ja im ersten Teil der Lesung des Evangeliums gehört haben. Aber dann geht Jesus eben den berühmten einen Schritt weiter und sagt, ja, wen du eigentlich einladen sollst, sind wirklich Leute, von denen du gar nichts zurückerwarten kannst. Deine Einladung sollte ein Dienst sein an den Hilfsbedürftigen und damit, auch ein beliebtes Thema, was wir in den vergangenen Wochen besprochen haben, solltest du dir dann einen Schatz im Himmel verdienen.
Eingeladen werden sollen Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde, mit anderen Worten die, die man eigentlich nicht bei sich zu Hause haben will, ja, über die man hinwegschaut, wenn man sie am Straßenrand sieht, ja, wo man vielleicht die Straßenseite wechselt etc. Genau die sollen also diejenigen sein, die man einlädt. Und die Schlussfolgerung Jesu ist dann eine ganz wichtige. Er sagt in Vers 14, du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und damit ist ein ganz großer Bogen gesponnen durch alle drei Texte durch. Wir haben in der zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief gelernt, dass tatsächlich unsere Entscheidung für unseren Glauben, unsere Entscheidung hinzuzutreten in eine Gottesbeziehung, dass diese Entscheidung uns schon jetzt in Gemeinschaft bringt mit Gott, mit ganz vielen, die mit uns glauben, die vor uns geglaubt haben etc. Diese Entscheidung muss aber sich irgendwie in unserem Leben, in Haltungen widerspiegeln. Und wir haben in der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach gelernt, es geht darum, eine Haltung einzunehmen, die nicht mich selbst in den Mittelpunkt stellt, eine demütige Haltung, die Spielraum lässt für die Anerkennung Gottes und dafür, dass Gott der Eigentliche ist, der mich auf einen Ehrenplatz holt. Und damit sind wir dann auch schon quasi im Evangelium. Ich wähle eine Haltung und indem ich selbst eine Haltung wähle, bin ich auch weiter eine Erwählte, weil es Gott ist, der am Ende die Plätze vergibt und weil es auch Gott ist, der das, was ich mir in diesem Leben nicht selber die ganze Zeit zuschreibe und hole, mir für die Zukunft in Aussicht stellt.
Mit diesem Bogen sind wir jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nochmal genauer in die drei biblischen Texte reingucken, findet ihr sie unten in den Shownotes und dort findet ihr auch, wie gewohnt, die Links rüber zu unserer Homepage, zu den Einzelkommentierungen der drei besprochenen Texte. Und jetzt, liebe Christelle, bist du nochmal dran und sag uns, welchen Vers du mitnehmen möchtest in diesen Sonntag.
Ich nehme den Gedanken aus Vers 22, 23 mit aus dem Hebräerbrief, überraschenderweise, weil ich dieses Bild so schön finde, dass wir hinzutreten zu der Stadt des lebendigen Gottes mit Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung, zur Gemeinschaft der Erstgeborenen. Das ist irgendwie so ein Bild von Gemeinschaft, von Freude, von Feierlichkeit und Fest, die ja begründet ist in meiner Glaubensentscheidung. Und hier hat jetzt diese Woche irgendwie der Alltag wieder begonnen. Ja, die Schule ist wieder gestartet. Und ich möchte gerne für den Sonntag und für dann die kommende Woche mitnehmen, diese Idee des Festlichen, des Feiernden, was aus meinem Glauben heraus erwächst und was ich jetzt auch vielleicht in dieser Sommerzeit nochmal besonders gespürt habe, das wirklich auch in den Alltag mit hinüberzunehmen und mich dieser Freude und Festlichkeit mit Gott zu vergewissern.
Und ich nehme aus dem Evangelium den Vers 14, also den letzten Vers, den wir am Sonntag hören, mit. Und da auch nur den Anfang. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Und ich bin ja ein großer Freund von verschiedenen Übersetzungen, die man nebeneinander liegen sollte oder mal gucken sollte, was man Übersetzungen so alles machen kann. Und dieses Wort selig ist ja auch so ein bisschen antiquiertes Wort wie Demut. Eigentlich kann man es auch übersetzen mit, du wirst glücklich sein. Du wirst glücklich sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Dein Leben wird glücken, wenn du nichts zurückerwartest und ihnen eben in deinem Leben Platz schaffst. Den Satz finde ich unglaublich stark. Und ich möchte ihn am Sonntag sozusagen auf der Zunge zergehen lassen und zu verstehen, dass genau darin doch eine wunderbare Definition meines christlichen Lebens sein könnte, wenn ich sie wirklich so im Leben lebe.
Mit diesen Gedanken wünschen wir euch einen gesegneten Sonntag und viel Freude beim Bibelentdecken.